Also um es gerade vorwegzunehmen, die Gliederung, die ihr in dem Heftli habt, wenn ihr es dabei habt, entspricht nicht der Gliederung, die ich heute in der Predigt habe. Ich musste es ein bisschen anpassen. Einfach so, dass wer sich darauf verlässt, es geht nicht ganz auf. Eine Frage, die ich am Anfang eben unsere Untreue, kann Gottes Treue nicht aufheben. Und dann ist so die Frage, ist Gott, na, so, ist er gerecht? Die Bibel sagt, ja, Gott ist in allem, wo er denkt, in allem, was er plant, was er ausführt, vollkommen gerecht. Er ist allmächtig, er ist gut, er regiert die Welt als ein gerechter Richter. Viele Menschen meinen, nein, wenn es den Gott der Bibel gibt, dann ist er ungerecht. Denn er ist allmächtig und er lässt das Böse und das Leid in dieser Welt zu. Er ist ungerecht, weil er lässt diesen Virus über uns kommen. Der Streit darüber, ob Gott gerecht ist oder nicht, hat seine Ursache. Gott und wir Menschen, wir haben unterschiedliche Vorstellungen. Wir haben unterschiedliche Ansichten, was gerecht ist. Und da ist eben die grundlegende Frage, was ist Gerechtigkeit? Wer bestimmt letzten Endes, was gerecht, was gut ist? Wie verhält sich eine Gerechtigkeit zu Gott? Ist Gott ihr sogar untergeordnet? Und wenn Gott gerecht ist, worin zeigt sich seine Gerechtigkeit in meinem Leben? Das sind vielleicht nicht ganz einfache, aber grundlegende Fragen, die man sich stellen muss, wenn man Gottes Handeln früher oder später verstehen will. Wenn man in die Geschichte der Welt zurückschaut, zum Beispiel Paulus, musste sich seinerzeit mit den Führern des damaligen Judentums über diese Fragen auseinandersetzen. Anders war das Evangelium, das Paulus verkündigt hat. Paulus hat behauptet, dass Gott seine Gerechtigkeit in und durch Jesus Christus ein für allemal unter Beweis gestellt hat. Gott hat durch Christus all seine Zusagen, die er im Alten Testament gegeben hat, erfüllt. Und dass das, was er durch Christus vollbracht hat, allen zugute kommt, die ihm, also Jesus, ihr Leben anvertrauen. Auf diese Art und Weise würde Gott zeigen, dass er gerecht ist. Die jüdischen Schriftgelehrten hielten Paulus entgegen, dass Gott, so wie er im Evangelium erscheint, eben ungerecht ist. Er hat im Alten Testament den allen Israeliten seine Gnade zugesagt und im Evangelium ist überhaupt nicht erkennbar, dass er in seinen Zusagen Israel treu ist. In dem Streit der beiden Seiten ging es um die Bewertung von Gottes Handeln, um die Ansicht. Gott hatte sich über Jahrhunderte hinweg in der Geschichte des Volkes Israel offenbart. Er hat diesem Volk Zusagen gemacht, die bis in ferne Zukunft reichen. Sie umfassen die ganze Geschichte bis zu ihrem Ende. Sie reichen bis zum Ende dieser Welt und sogar noch darüber hinaus. Und der Höhepunkt des Handelns Gottes in der Geschichte war, so Paulus, dass Gott sich in seinem Sohn Jesus Christus der Welt offenbart hat. Nein, behaupten die jüdischen Gelehrten, das könne nicht sein, denn wie könnte es sein, dass ein Großteil des Volkes Israel nicht an Jesus glaubt, wenn er denn der Retter ist? Auch heute sagen viele Menschen, gerade mit dem Blick auf die Welt und die Geschichte der Völker, dass Gott ungerecht ist. Oder sie blicken auf ihr eigenes Leben, auf das, was ihnen widerfährt, auf das, was engen Angehörigen oder Freunden, mit denen sie unterwegs sind, passiert. Schicksale, die viel Leid bringen. Und dann kommen sie zu dem Schluss, dass Gott, wenn es ihn denn geben sollte und wenn er denn allmächtig wäre und das alles zulassen würde, dann kann der doch nur ungerecht sein. Denn ein gerechter Gott würde nicht zulassen, dass es in der Welt, in dem persönlichen Leben, wenn man doch so viel Gutes getan hat, Leid, Krankheit und Tod und Trauer geben würde. Paulus schreibt in dem Text, den wir uns heute ein wenig anschauen wollen, im Kapitel 3, was haben denn dann die Juden für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Viel in jeder Weise. Vor allem ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Was nun? Wenn einige untreu würden, hebt dann ihre Untreue die Treue Gottes auf? Das sei ferne. Es bleibe vielmehr so, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner, wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegst, wenn man mit dir rechnet. Ist's aber so, dass unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was sollen wir sagen? Ist Gott dann nicht ungerecht, wenn er zürnt? Ich rede nach Menschenweise. Das sei ferne. Wie könnte Gott sonst die Welt richten? Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge herrlicher würde zu seiner Ehre, warum sollte ich dann noch als ein Sünder gerichtet werden? Und ist es etwa so, wie wir verlästert werden und einige behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme? Deren Verdammnis geschieht zu Recht. Gottes Gerechtigkeit und Gnade, die er uns erweist gegenüber uns Sündern. Was Paulus hier schreibt, betrifft zunächst einmal Gottes Handeln in der Geschichte am Volk Israel. Es lässt sich aber auch ein Stück weit verallgemeinern auf Gottes Handeln in der gesamten Geschichte. Die ganze Welt und alle Menschen betrifft. Paulus geht es darum, herauszustellen, zu beschreiben, dass Gott gerecht ist und dass seine Herrlichkeit als ein würdiger Richter der Menschen offenbart wird. Er ist nicht ungerecht, wenn er Juden wie andere Menschen auch für ihre Sünden richtet. Paulus macht das an zwei Dingen deutlich. In den Versen 1 bis 4 weist er darauf hin, dass das Gericht Gottes über die Sünden der Juden nicht bedeutet, dass er die Zusagen, die er ihnen gemacht hat, ungültig geworden sind. Die sind nach wie vor, sind die Verheißungen, die Versprechungen Gottes gültig. Im zweiten Teil macht Paulus klar, dass Gott seine Treue und Gerechtigkeit auch darin zeigt, dass er die Sünden der Juden richtet und seine Gerechtigkeit durch das Gericht auf herrliche Weise zeigt. Wir können auf das Verhältnis Gottes zu allen Menschen, das können wir in zwei Grundsätzen verallgemeinern. Zum einen, wenn Gott einige Menschen für ihre Sünden bestraft, bedeutet es nicht, dass er seine Zusage, uns Menschen Gnade zu erweisen, rückgängig gemacht hat. Gottes Zusage der Gnade gilt nach wie vor. Zum Zweiten zeigt Gott seine Gerechtigkeit und Herrlichkeit auch darin, dass er Menschen für ihre Sünden bestraft, obwohl er ihnen gnädig sein könnte. Paulus hält grundsätzlich daran fest, dass wir Menschen uns nicht in der Stellung befinden, Gott berechtigterweise anklagen zu können. Wir sind vielmehr alle Sünder. Gott ist gegenüber uns in der Freiheit, uns Gnade zu erweisen oder es zu lassen. Zwar hat Gott die Zusage gegeben, dass er uns gnädig sein will, aber gegenüber einer bösen Menschheit hat Gott die Freiheit zu entscheiden, an wem er seine Zusage wahrmacht und wen er unberücksichtigt lässt. Paulus weiß, dass sich Fragen ergeben. Und die er in Vers 3, Vers 1 selber stellt. Was haben denn dann die Juden gegenüber den anderen Menschen noch für einen Vorteil? Was ist der Nutzen der Beschneidung? Die Antwort von Paulus auf diese Frage lautet nicht, sie haben keinen oder nichts, sondern er hält daran fest, dass Gott Israel als sein besonderes Volk nach wie vor seine Zusagen gelten. Er hält daran fest, dass Juden gegenüber Nichtjuden in vielerlei Hinsicht einen Vorteil haben. Im vorherigen Kapitel 2 hat er diesen Vorteil auch nie geleugnet. Er hat lediglich klargemacht, dass der Vorteil nicht darin besteht, dass Juden im Gericht Gottes gegenüber allen anderen bevorzugt werden. Das ist nicht der Fall. Alle werden danach beurteilt, wie sie ihr Leben gelebt haben. Den Vorteil der Juden, den er als erstes nennt und den er am größten gewichtet, ist der, dass Gott ihnen im Alten Testament sein Wort anvertraut hat. Paulus spricht wörtlich von den Aussprüchen Gottes. Und er meint damit das Alte Testament, vor allen Dingen die darin enthaltenen Zusagen für das Volk Israel. Keinem anderen Volk hat Gott sein Wort anvertraut als den Juden. Den leiblichen Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob. Die Geschichte des Volkes Israel hat gezeigt, dass einige Israeliten, und damit meint Paulus nicht wenige, dem Wort Gottes nicht geglaubt haben. Paulus fragt in Vers 3, ob ihre Untreue die Zusagen Gottes gegenüber aufhebt. Und er verneint das. Und zwar vehement. Denn Gott ist kein Mensch. Wir sind ja leicht mal in der Versuchung, oh ja, wenn der sich das Wort nicht halte, dann muss ich mich auch nicht mehr halten. Dann ist es halt so. Gott ist anders. Wenn Gott sein Wort gegeben hat, dann gilt das ein für alle Mal, egal wie wir uns ihm gegenüber verhalten. Auch wenn Israel untreu ist, bleibt Gott seinen Zusagen ihm gegenüber treu. Er erfüllt sie gewiss, und zwar an den leiblichen Nachkommen Abrahams. Gott hat ihnen Gnade zugesagt, und diese Zusage löst er ein. Gott kann Sünder begnadigen, muss er aber nicht. Allen Menschen legt Paulus die Haltung von David nahe. Wir stehen alle schuldig vor Gott da, so wie wir sind, ohne Ausnahme. Und wenn wir da noch einen Rechtsstreit mit Gott führen wollen, so zeigt sich darin unsere eigene innere Blindheit. Wir sollten Gott viel mehr darum bitten, dass er uns unsere Schuld immer wieder vergibt. Und diese Bitte beinhaltet das Anerkenntnis, das Eingeständnis, dass Gott vollkommen gut und vollkommen gerecht ist. Und dass er genau weiß, was er tut, wenn er über uns Menschen urteilt. Wenn wir Gott darum bitten, dass er uns vergibt, bitten wir ihn um eine unverdiente Gnade. Diese Bitte kann nur dann ernst gemeint sein, wenn wir anerkennen, dass Gott vollkommen gerecht ist. Nur wenn wir das anerkennen, können wir ihn wirklich um seine Gnade bitten und verstehen, was es heißt, begnadigt zu sein. Paulus sagt in Vers 5, unsere Ungerechtigkeit trägt also dazu bei, dass Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis stellen kann. In einer ein bisschen anderen Übersetzung. Sollen wir daraus den Schluss ziehen, dass Gott ungerecht ist, wenn er uns in seinem Zorn straft? Paulus greift hier den Einwand von Juden aus seiner Zeit damals auf, den sie an ihn gerichtet haben. Der lautet ungefähr so: Es ist nicht gerecht, dass Gott uns, denen er doch seine Zusagen gegeben hat, straft. Gericht bestraft. Das kann nicht die Gerechtigkeit sein, die Gott uns erweist. Paulus entgegnet darauf in Vers 6, nein, es kann nicht sein, dass Gott ungerecht ist. Wie könnte er sonst die Welt angemessen richten? Gott erweist sich in dem Gericht über die Sünden der Juden, denen er seine Zusagen gegeben hat, nicht als ungerecht, sondern als gerecht. Sein Gericht erweist die nicht treulos gegenüber seinen Zusagen. Gott ist als Richter über die Sünde gerecht. Immer. Denn sonst, so Paulus, könnte Gott nicht als Richter der Welt auftreten, wenn er denn nicht gerecht wäre. Weil er Richter der Menschen, aller Menschen ist, müssen wir ihn als gerecht annehmen. Nur beinhaltet die Treue Gottes gegenüber sich selbst auch die Erfüllung seiner Gerichtswarnungen. Wenn er Sündern mit Gericht begegnet und nicht mit Gnade, dann kann niemand von uns Menschen Gott einen Vorwurf dafür machen. Um das deutlich zu machen, zitiert Paulus aus Psalm 51. Da bekennt David, der König Israel, sich schuldig vor Gott. Er hat Ehebruch begangen und um dies zu vertuschen, gab er einen Mord an dem Ehemann der Frau in Auftrag. David bekennt sich schuldig und hofft, dass Gott ihm die Schuld vergibt. Er weiß es nicht. Er hofft, dass Gott ihm gnädig ist. Aber vor allem möchte David herausstellen, dass Gott ihm gegenüber im Recht ist. David bekennt, dass Gott das Recht hat, ihn wegen seiner Sünden zu bestrafen. Und Paulus zitiert aus dem Gebet von David, Psalm 51, Vers 6, es soll deutlich werden, dass du Gott gerecht bist in allem, was du sagst. Du sollst Recht behalten, wenn dich jemand zur Rechenschaft ziehen will. Paulus verfolgt das gleiche Anliegen wie David. Gott als gerecht heraus und darzustellen. Die Juden können Gott nicht dazu verpflichten, dass er sie vor seinem Gericht verschont. Wenn sie Böses tun, können sie Gott nicht dazu verpflichten, dass er ihnen Gnade erweist. Vielmehr sollen sie anerkennen, dass Gott gerecht ist, wenn er sie straft für ihre Taten. Eine Frage, die man sich stellen kann, ist, was ist denn die höchste Gerechtigkeit in Gottes Augen? Was ist in Gottes Augen dasjenige, wonach wir vor allem streben sollen? Was ist in Gottes Augen über alle Maßen herrlich und gut? Die Antwort haben wir, wenn wir in der Bibel das in Gottes Augen wichtigste Gebot herausfinden, mit dem er sich an uns Menschen wendet. Und dieses Gebot ist das erste Gebot, das er vom Menschen fordert. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist das erste Gebot. Und es ist das erste, weil es in Gottes Augen das höchste, das wichtigste Gebot ist. Wir sollen ihn anbeten. Ihn, der herrlich, vollkommen und gut und gerecht ist. Und dass Gott gerecht ist, besagt meines Erachtens vor allem eines. Er wertschätzt seine Herrlichkeit und seine Heiligkeit über alles. Es ist Ausdruck seiner Gerechtigkeit, wenn er uns Menschen gegenüber für seine göttliche Herrlichkeit eintritt. Er fordert uns auf, im ersten Gebot seine einzigartige göttliche Heiligkeit, die nur ihm zu eigen ist, anzuerkennen. Und würde Gott dieses Herzstück seiner Gerechtigkeit preisgeben, er würde es aufgeben, Gott zu sein. Wenn Gott seine Heiligkeit und seine Herrlichkeit aufgibt, dann ist er nicht mehr Gott. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit und der Wahrheit und er stellt das, was am herrlichsten, am wichtigsten ist, in den Mittelpunkt und fordert uns auf, es zu bewundern und anzubeten. Und dieses höchste Gut ist er selbst. Gott anzubeten, und zwar ihn allein, ist die Hauptforderung, mit der er sich an uns Menschen richtet. Unsere Hauptschuld als Mensch ist, dass wir ihn in seiner Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit nicht mehr anerkennen. Dass wir vergessen haben, wer er eigentlich ist. Das kann sich manchmal auch darin ausdrücken, dass wir fromm und getarnt in unseren Gebeten ausdrücken, was wir möchten, was wir von Gott erwarten, was er zu tun und zu lassen hat. Dass wir Gott vorschreiben wollen, auf welche Weise er Menschen, die vor ihm schuldig geworden sind, seine Gnade erweist. Oder dass wir manchmal auch sagen, welchen Menschen er seine Gnade nicht erweisen soll. Und Paulus hat diese Haltung bei einigen frommen Juden seiner Zeit beobachtet. Und er greift es im Vers 7 auf mit: Du magst einwenden, wenn durch meine Untreue die Zuverlässigkeit und Treue Gottes umso deutlicher herausgestellt wird und in der Folge auch sein Ruhm vermehrt wird, dann darf er mich doch nicht als Sünder verurteilen. Paulus gibt hier den Einwand seiner Landsleute wieder, die meinen, dass sie einen Anspruch auf Gottes Gnade haben, alleine durch die Tatsache, dass sie Juden sind. Gott hat sich doch durch die Geschichte mit seinem Volk Israel durch große Geduld an den Tag gelegt. Er hat ihnen die Sünden immer wieder vergeben, weil er dem Vorfahren Abraham die Zusage gemacht hat. Durch die Sünde des Volkes konnte Gott unter Beweis stellen, dass er zu seinen Zusagen steht. An der Sünde seines Volkes kann er seine Treue und seine Gnade aber auch umso deutlicher abheben. Gott verherrlicht sich durch die Treue, die er seinem Volk von Sündern aufrecht erhält. Wenn Gott sich auf diese Weise schon verherrlichen konnte, warum verzichtet er dann nicht darauf, für unsere Sünden uns zu bestrafen? Das ist doch ungerecht, dass er unsere Sünden, die zu seiner Herrlichkeit vielleicht sogar beigetragen haben, auch noch bestraft. Paulus antwortet nicht direkt. Aber er setzt voraus, dass niemand Gott Vorschriften machen kann, wie er zu tun, zu handeln hat, was er lassen kann und was nicht. Das setzt er voraus. Niemand kann Gott vorschreiben, auf welche Weise er sich an Sündern oder durch Sünder verherrlicht. Gott könnte darauf verzichten, die betreffenden Juden, die ihm untreu geworden sind, zu bestrafen. Er könnte ihm Gnade erweisen, aber einen Anspruch darauf hat kein Mensch, kein Jude und kein Grieche, kein Heide. Kein Mensch kann vor Gott einfordern, dass er sich irgendetwas vor ihm rechtfertigt. Aber wir können Gott vertrauen, dass er gerecht ist. Ich habe das mal: Du kannst Gott vertrauen, aber du kriegst ihn nicht in den Griff. In Wirklichkeit kann keiner von uns vor Gott einen Anspruch erheben. Er sei gerecht und Gott sei ungerecht. Denn das widerspricht zutiefst unserem Glauben an Jesus Christus. weswegen er auf die Welt gekommen ist. Wer an Jesus Christus glaubt, unterwirft sich dem Urteil Gottes. Ich unterwerfe mich, dass ich ein Glaubender, ein Sünder bin. Ich vertraue auf dieser Grundlage, dass Gott gerecht ist, dass er Recht spricht. Ich vertraue mich der Gnade Gottes an, die er mir in Jesus Christus erwiesen hat. Ein freies, ein unverdientes Geschenk seiner Gnade an mich, an uns. Die Gnade, die im Evangelium verkündet wird, kann niemandem, der sie richtig versteht, als ein Freibrief zur Sünde dienen. Denn wer sie im Glauben an Christus empfängt, erkennt an, dass Gott gerecht ist, wenn er Sünder bestraft. Er gibt Gott Recht in seinem Urteil über den Sünder, das zu keiner Gnade verpflichtet, sondern dem vergibt, der an Jesus Christus glaubt. Paulus lässt in Vers 8 so ein bisschen durchblicken, dass ihm von jüdischen Schriftgelehrten dieser Grundsatz unterstellt worden ist, wonach die Gnade Gottes als ein Freibrief zur Sünde missbraucht werden könnte. Paulus würde ein Evangelium predigen, in dem es darum ginge, sündige darauf los, umso mehr verherrlichst du dann die Gnade Gottes. Und sind wir ehrlich, den einen oder anderen haben wir so doch auch schon reden hören. Für Paulus ist diese Unterstellung eine Gotteslästerung. Er kündigt ihnen, denen, die so reden, an, dass sie der gerechten Bestrafung im Gericht Gottes nicht entgehen werden. Hier in Vers 8 lässt er so ein bisschen was von dem Kampf durchblicken, den er gegen seine jüdischen Volksgenossen zu führen hat. In dem Streit ging es zentral um die Frage, welche Religion verherrlicht Gott, die jüdische oder die christliche? Welche der beiden Seiten steht in Gottes Gerechtigkeit so da, dass sowohl seine Heiligkeit als auch seine Liebe großmögliche Wirkung und Sichtbarkeit hat? Paulus legt im Römerbrief dar, dass es das Evangelium ist, in dem Gottes Gerechtigkeit als Verherrlichung von ihm verkündigt wird. Denn im Evangelium kommen Gottes Gnade und seine Gerechtigkeit deckungsgleich zusammen. Im Evangelium wird offenbart, dass Gott gerecht ist. Und seine Gerechtigkeit wird daran sichtbar, dass er unsere Sünden stellvertretend an Jesus Christus bestraft hat. Er musste wegen unserer Schuld sterben. Aber im Evangelium wird darüber hinaus auch klar, dass Gott seine Gerechtigkeit uns schenkt. Er spricht den gerecht, der sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt. Auf den, der seinen Tod, der sein Leben für unsere Rettung zur Verfügung gestellt hat. Im Evangelium wird verkündet, dass Gott den, der an Christus glaubt, gerechterweise gerecht spricht. Er erweist ihm seine Gnade in der Vergebung der Sünden, ohne dass dabei seiner Gerechtigkeit und seiner Heiligkeit ein Abbruch getan wird. Ich wünsche uns, dass Gottes Gerechtigkeit für uns kein Anstoß ist, sich über Gott zu ärgern. Ich wünsche uns, dass wir seine Gerechtigkeit und seine Gnade dankbar im Glauben an Jesus Christus ergreifen. Auf die Gnade haben wir keinen Anspruch. Keiner von uns. Aber Gott hat sie uns ganz fest zugesagt. Er hat sie denen fest zugesagt, die ihr Leben im Vertrauen auf Jesus Christus leben und gestalten. Gott lässt sich in seiner Zusage ergreifen. aber er lässt sich nicht von uns Menschen in den Griff kriegen. Amen.